Ja, wir haben jetzt hier alle Seligpreisungen gelesen, bekommen. Und wir wollen am Morgen mit der ersten anfangen. Es hat nämlich insgesamt 8 Seligpreisungen, wo Jesus in der Bergpredigt, weil er dort auf einem Berg oben war und der predigt, nennt man das Bergpredigt. Es war sein erster öffentlicher Einsatz und hat eine der grundlegenden und wahrscheinlich eindrücklichsten Predigten gehabt, die bis heute nachwirken. Und die werden wir miteinander jetzt anschauen. Die einzelnen Seligpreisungen kann man vielleicht aufschalten, die abgeleitet ist nach dem Selig, wie Luther übersetzt. Oder wie man es eben auch mit glücklich kann übersetzen. Bergpredigt ist etwas ganz Gewaltiges, was Jesus gemacht hat. Und das heisst, er lehrte vollmächtig und nicht wie die Schriftgelehrten. Bei den Schriftgelehrten, Pharisäern, ist einfach etwas abgespult worden. Und Jesus hat vollmächtig gelehrt. Er hat sich der gesetzt zum Lehren, das war üblich bei den Juden in der Synagoge. Zum Lesen ist man aufgestanden. Und wenn die Lehre daraus herausgekommen ist, hat sich der Rabbiner gesetzt, der Rabbi. Und da hat sich Jesus auch gesetzt und damit zum Ausdruck gekommen, ich habe jetzt euch etwas ganz Wichtiges zu sagen. Die Adressaten, die er geredet hat, waren die Jünger, die in der Nähe, die in dem Mittleren sind. Und dass wir immer wieder müssen sagen, die Bergpredigt, die er hier hat in Matthäus 4 bis 10, das ist nicht ein politisches Programm, das man jetzt umsetzen kann. Das ist eine Gefahr geworden durch die ganze Kirchengeschichte. Man hat es probiert, einfach zu einem Programm zu machen. Und es ist auch noch heute so, wenn ich immer wieder ein bisschen lese von diesen christlichen Parteien, die wollen durch das Programm Bergpredigt umsetzen, ein Idealbild in die Welt hineinsetzen. Klappt nicht. Weil Bergpredigt, die ist ja die Jünger. Ein Insider gesetzt worden. Und es ist ganz klar, ohne Wiedergeburt, ohne Heiligen Geist kann ich das gar nicht umsetzen. Und das muss man immer wieder deutlich machen. Ich brauche eine Wiedergeburt, wie uns das in Johannes 3 aufgezeigt wird. Und dann kann ich das umsetzen, was Jesus hier da hat. Denn Jesus, er ist der König. Er ist der Herrscher von diesem Reich. Jesus ist der, der das durchzieht in der Umgebung, wo Königreich oder wo Himmelreich genetzt ist. Das Volk, das sind die Jünger. Das sind die Nachfolger. Das sind die, die der Heilige Geist in sich haben. Und Seligpreisungen sind Gesetzmäßigkeiten, die jetzt zum Ausdruck kommen in diesem neuen Reich. Die Verkündigung von Jesus war so unorthodox, so eindringlich, so herausfordernd, dass die Gefahr nicht bestanden hat, dass man dabei geschlafen ist oder mit den Gedanken irgendwo in der Welt umeinander gewandert ist. Mir war betroffen. Und da kommt er gerade mit dem Aufruf, selig sind. Auf dem Griechischen heisst das Makarios. Gehört man bei den südlichen Namen, gerade in Griechenland vor allem, aber auch überall dort, wo früher ist Griechisch geredet worden, ist etwa der Name da Makarios. Und das bedeutet selig oder glücklich oder einfach wohlgesinnt. Man kann so sagen, es ist wie eine Gratulation. Jesus sagt eigentlich hier, zum Gratulieren sind denen, die arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Eben reich durch Armut, nach unserer jetzigen Weltphilosophie, völliger Blödsinn. Wer arm ist, der kommt nicht weiter oder muss sich wirklich in die Beine klemmen, um wieder etwas zu machen und etwas aufzubauen. Reich ist man, wenn man arbeitet. Und hier sagt Jesus, ja, ihr habt eine Gratulation nötig, wenn ihr arm seid. Man merkt schon der Wortwahl an, Jesus will, dass die Menschen glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass sie erfüllt sind und dass sie wirklich den Sinn des Lebens überkommen. Obwohl das in der Welt, in der Umwelt nicht so mag geschehen. Ich denke, ist ein Wort in unsere Zeit hinein, wo wir wissen, dass so viele Menschen in irgendeiner Armut leben, wo ihnen alles genommen wurde, durch Krieg, durch Katastrophen, durch einfach miese Umgebung, wo ihnen aber das Glück zugesagt ist und sagt, wenn ihr aber jetzt zu Jesus kommt, wenn ihr das erlebt, dass er euch in der Wiedergeburt ins Leben hineinschenkt, dann ist euch zu gratulieren. Denn ihr habt verheißet, ihr habt das Leben. Weil wir, die hier im Westen und gerade in der Schweiz, wo eines der reichsten Länder ist in der Welt, sind in der Gefahr zu denken, wenn wir gut haben, wie es der Marc gesagt hat, wenn wir ein schönes Haus haben, wenn wir ein Tip-Top-Auto haben, wenn wir eine ganz flotte Frau haben, wenn wir tolle Kinder haben, dass wir denken, ja, was brauche ich noch mehr? Oder ich will noch mehr von dem. Noch ein bisschen mehr auf der Kante oben in der Bank oder sonst an einem Ort. Und das ist die Verführung. Und in dieser Verführung leben wir hier im Westen. Dass wir uns so auf äußerliche Sachen fixieren, dass uns die Philosophie, du musst arbeiten, du musst dich einsetzen, du musst wirklich, wirklich viel haben, dass wir dem verfallen und dass wir dadurch nicht weiterkommen. Nicht nur Gebote und Gesetze sind nötig, sondern die Einstellung ist wichtig. Die meisten Religionen sagen uns ja, halt das Gesetz. Tu das, tu jenes, tu es und mach es und befolge es genau. Und dann sind Götter zufrieden. Und wenn nicht, dann zürnen sie. Aber wir müssen ja aus der Pädagogik heraus, wenn wir Kinder ziehen, geht es einfach nicht nur darum, denen irgendetwas einzubläuen und sie auf etwas einzutrimmen, sondern es geht darum, dass die Eltern ihre Haltung prägen können. Dass die Eltern etwas in das Leben hineinleben können, das organisch von innen rauskommt, weil es eine Prägung ist. Und sie kommen in die richtige Richtung. Weil Gott will uns nicht dressieren, sondern prägen. Denkt darüber nach. Gott will uns nicht dressieren, sondern prägen. Wenn wir zum Beispiel vielleicht so ein vertrauliches Säffchen hätte, geschenkt bekommen aus dem Zoo. Und jetzt dem beigebracht hätte, wie er mit Messer und Gabel Bananen verstückelt und isst, dann müssen wir damit rechnen, wenn wir nicht dabei sind. Solange dass wir dabei sind und er hat das Gefühl, es ist unter Kontrolle, dann macht er so. Gehen wir aber weg, kehren ihm den Rücken zu, verwirft das Messer und stößt wieder mit der Hand die Banane rein und liest wieder weiter, wie es vom Ursinn angewöhnt ist. Warum? Wir haben das Äffli nur dressiert. Aber die innere Welt, das innere Leben, das ist nicht verändert worden. Und das ist beim Menschen eben das Besondere, weil er einen Geist hat. Einen Geist hat, der in ihm innen durch die Wiedergeburt der Heilige Geist wirkt. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann macht er die Früchte, die er selber ist, in unserem Leben bekannt. So können wir das Ganze auf einen Punkt setzen. Seligpreisungen zeigen uns also in einem Brennpunkt, wie man im Glauben wirklich das alles erleben kann. Es fängt an mit leeren Händen. Zu gratulieren sind denen, die leeren Hände haben, die geistlich arm sind. Denen ist zu gratulieren. Und die leeren Hände, die werden gefüllt. Wenn ich sie verkrampft zu habe, kann ich nicht empfangen. Es ist interessant, dass der Mensch seit der Geburt gerade am Anfang schon den Klammergriff hat. Ich kann wenig machen, kann nicht reden, kann nicht singen, kann nicht dies oder jenes, sondern aber am Finger von der Mutter und Vater kann sich schon festklammern, schon von Anfang an. Das ist etwas ganz Interessantes. Und das ist ein Ausdruck vom Mensch durch das ganze Leben durch, wie er ist. Sich an etwas festklammern. Haben, haben, haben ist nämlich die Philosophie vom Mensch. Und das wird uns immer wieder in der Welt bekannt gemacht. Schauen wir all die Werbung an, in der Zeitung und im Fernsehen, wo kommt und sagt, haben, haben, das muss haben, jedes muss haben und dieses muss haben. Und wenn du es hast, dann bist du zufrieden, dann bist du glücklich. Und doch sagt Jesus uns, nein, wir müssen kommen mit leeren Händen. Mit leeren Händen, wo wir unsere Armut ihm eingestehen und sagen, ich habe es nicht. Und ich kann es nicht, wo ich wirklich kapituliere und mein Bankrott erkläre. Zähligpreisungen helfen uns, aus unserem Leistungsprinzip rauszukommen. Dass es nicht von der Leistung abhängt, sondern von der Haltung. Von der Haltung, die ich gegenüber Gott habe. Als Folge davon sind die Menschen nachher andere Wesen. Sie sind aktive Friedensstifter, wie wir es vorhin in allen Seligpreisungen gehört haben. Sie sind Verbreiter von der Barmherzigkeit. Sie sind wirklich Menschen, die auch andere glücklich machen können, in dem, dass sie zu Jesus führen und sagen, da finde ich Erfüllung, da finde ich das Leben. Sie hat den Kreislauf von der Erlösung, die hier stattfindet. Ich bin erlöst, um Gott zu dienen. Ich habe Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um andere wirklich wieder zu dienen und ihnen zu zeigen, was wahres Leben ist. Das Leben ist das, was wir hier in Jesus Christus finden. Seligpreisungen, all die Sachen, die hier aufgeführt werden, das können wir eben selber nicht machen. Oft wirkt die Welt, die Umwelt in uns innen das Gegenteil. Aber wir können es in ihm erleben, weil das, was ich mache, das, was ich leiste, das ist oft im frappanten Gegensatz zu dem, was Gott uns anbietet. Wir sind eigentlich ehemalige Bettler, die anderen Bettler zeigen, hier findest du Nahrung. Da findest du Erfüllung. Da findest du den Sinn von deinem Leben. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wie befreiend ist das? Ich muss nicht leisten. Ich darf offen sein, frei sein und dann dürfen wir ihm gegenüber zeigen, gib mir das, was ich brauche. Ja, muss man dann arm sein, dass wir in den Himmel kommen? Kann man dann nur die Armen, wenn wir jetzt von der materiellen Seite aussehen, nur die geistlich Armen, kommen nur die in den Himmel? Das gibt es oft auch, dass wir das fast umdrehen. Und wo in der Befreiungstheologie ihre Form gefasst hat, nämlich, dass der Mensch muss arm werden, alles verlieren und dann kommt der von Gott das nötige Geschenk über. Nein, es geht, dass ich geistlich arm bin. Dass ich geistlich arm bin und ihm zeige, ich brauche dich. Armut kann mich zu dem Punkt führen, wo ich erkenne, ich habe es nicht, es bringt es nicht. Ich kann noch so viel haben und machen, was mir das Leben und die Umgebung bieten. Aber es erfüllt mich nicht. Es macht mich nur noch leerer. Wenn wir hier die Klatschhefte lesen über die Persönlichkeiten in unserer Welt, Filmschauspieler, wieder mit dem Filmfestival in Venedig und all die Auftritte, dann merkt man, da wird etwas ein Glanz und Gloria abgewickelt, aber der Minder ist ein Mensch, der arm ist. Vielleicht schon das dritte oder das vierte Mal geschieden ist, weil er so alles im Partner innen versucht und gesucht hat und enttäuscht ist worden und dann wieder weitergegangen ist. Ja, Jesus sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch dann Schaden für seine Seele nehmen würde? Matthäus 16. Was würde diesem Mensch helfen, wenn er alles hätte? Nicht nochmal seine 54 Milliarden Dollar Gewinn und Eigentum mit der Bill Gates, unser Computerchef. Er kann ja gar nicht alles brauchen. Er kann ja gar nicht alles leben. Was nützt es? Er könnte noch ein paar Milliarden mehr haben, aber sein Leben erfüllt es nicht. Sein Leben erfüllt es nicht und so ist es auch bei uns. Es ist spätestens der, wo wir dann nicht mehr leisten können. In unserem Leben mag es so gewisse Glücksmomente geben, wo man denkt, oh, ja, jetzt ist wunderbar. Aber nach diesen Glücksmomenten kommt dann wieder oft das Tief, wo man merkt, man ist hohl, man ist leer. Aber wir dürfen hier wirklich sehen, wenn ich dir auch sterbe und nichts mehr bringen kann, nichts mehr machen kann, dann merke ich, es gibt nur das, was mir Jesus ins Leben hineingelegt hat. Nur das hat Bestand. Und so kommen wir an den Punkt, hoffentlich viel früher, nicht erst auf dem Sterbebett, sondern schon jetzt, wo wir eingestehen und sagen, Herr, ich kann es nicht. Ich kann mich ja nicht selber aus dem Loch rausziehen. Ich kann mich nicht selber erfüllen. Ich kann mich nicht selber reich machen. Sondern das musst du in mein Leben hineinsetzen. Und darum denke ich, fängt Jesus gerade mit der ersten Seligpreisung zu diesem Grundsatz an. Der Grundsatz, der sagt, Leute, wenn ihr euer Versagen, wenn ihr euer Mangel, wenn ihr euer Minderwertigkeitsgefühl, das wir haben, wo wir dann oft so geplagt werden und wo wir aber probieren zu überspielen und zu verstecken und zu machen und zu tun, wenn wir das ehrlich vor Gott bringen und ausbreiten, dürfen wir erleben, dass er uns die Hand gibt und sagt, selig zu gratulieren dem, glücklich ist der, der an diesem Punkt angekommen ist. Ja, wenn wir den geistlichen Bankrott erklären und sagen, ich kann es nicht mehr geben, ich muss wirklich hier unterschreiben und sagen, es bringt nichts mehr. Ich habe leere Bankbücher. Herr, ich kann es nicht bringen. Dem ist gratulieren. Und das tut mir nicht so schwer. Wisst ihr warum? Weil wir stolz sind. Der Mensch und oft auch arme Menschen, materiell arme Menschen, sind oft so stolz und darum lässt sich nicht helfen. Einfach weil man immer wieder in sich innen das hat, ich kann das schon. Ich vollführe das schon. Und der Stolz bewährt, zu Gott zu kommen, mit offener Hand und zu bekennen, nein, alles Herr bist du. Wie man im alten Lied singt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und da dürfen wir wirklich glücklich sein und uns in die Haltung hineinbegeben, Herr, erfüll mein Leben. Herr, erfüll mein Vakuum. Herr, erfüll mein Loch. Es ist da, um dir offen zu sein, um zu sagen, du sollst es jetzt erfüllen. Weil auch aus uns raus können wir nicht geistlich oder geistig etwas bringen. Paulus sagt das auch im Römer 7, in diesem wichtigen Kapitel, wo er uns sagt, in mir, das ist in meinem Fleisch oder in meinem Messe, in sie wohnt nichts Gutes. Und er sagt, nichts Gutes, nichts, ist nicht viel. Wollen habe ich schon, aber vollbringen das Gute, das finde ich nicht. Und wenn ich da sieger stehe, dann komme ich von Römer 7 in Römer 8, wo die Erfüllung mit dem Heiligen Geist uns aufzeigt. Und man kommt nicht vor Römer 7, kann das nicht überspringen, in Römer 8 rein. Wir müssen dort knäulen und Gott bekennen, in mir innen wohnt nichts Gutes. Ich bringe es nicht her in mir innen. Und nicht ansatzweise. Sondern ich muss von dir herkommen und sagen, Herr, erfüll du mein Leben. Keine Frage hier ist, können wir uns zu diesen Armen zählen und stellen, wo kommen und sagen, Herr, füll mein Leben. Bring mich dort her, wo du den Punkt hast, wo ich ganz loslassen kann. Aber der Klammergriff heisst loslassen. Ich öffne meine Hände. Man redet ja immer wieder viel von der Psychologie, ich muss freigeben, ich muss loslassen. Das ist hier geistlich gemeint. Ich öffne meine Hände. Ich tue mein Leben auch innerlich weit auf und zeige ihm die ganze Leere. Und der darf er erfüllen und mir wieder etwas Neues machen. Wenn ich auf dem Boden der Realität bin, dann merke ich, ich brauche etwas mehr, als mir hier die Welt bietet. Und da kommt Jesus und sagt uns den reichen Schweizer: Selig, glücklich, zu gratulieren sind die, die arm sind. Ja, die geistlich arm sind. Und die, die nichts zu bringen haben, die dürfen es erleben. Warum? Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus geblutet und gekämpft darum. Ja, Jesus hat uns einen offenen Himmel verheißen. Und unter den offenen Himmel muss ich auch offen herantreten und es ihm übergeben, dass er mein Leben erfüllen kann. Und das wünsche ich mir und uns allen, dass ich wirklich die Gratulation von Jesus erleben darf. Selig zu gratulieren sind denen, die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Nicht das irdische Reich, sondern das Reich Gottes. Sie sind Bürger von der neuen Welt. Und da wollen wir in den nächsten Sonntagen miteinander anschauen, wie die Bürger in diesen verschiedenen Seligpreisungen zum Ausdruck kommen. Wie die sind. Und da freue ich mich, dass wir das miteinander dürfen erleben. Ich tue noch beten. Ja, Herr, wir sind da, weil wir so abhängig sind von dir. Und ich bitte dich, dass wir wirklich lernen oder Mut haben, frei zu gehen, die Hände zu öffnen. Das Herz öffnen vor dir, nicht mehr verstecken und eingestehen, ich kann es nicht, ich bringe es nicht zu Weg, sondern du musst es in mir wirken. Und schenk, dass wir, wenn wir das noch nicht erlebt haben, zum Durchbruch kommen, wo du kannst durch die Wiedergeburt der Heilige Geist ins Leben hineingehen. Und dort, wo wir den Heiligen Geist haben, aber in einem verdrängten Maß, schenk, dass wir ihm Raum geben. Dass er sich entfalten kann. Dass Christus für uns gross wird und in unserem Leben auferstehen kann. Und danke dir, dass wir gerade durch diese Armut reich in dir dürfen sein. Ja, ich bitte dich, Herr, durch den Heiligen Geist, sei du in jedem Leben innen, was das bedeutet. Wir sind so unterschiedliche Leute und haben so unterschiedliche Umgebung, wo wir drinnen leben. Darum musst du das in jedes Leben hinein zeigen und aufzeigen, wie es gehen soll, dass wir in dir dürfen reich werden, dass du uns kannst gratulieren, dass wir jetzt Bürger vom Reich Gottes sind. Herr, schenk du das. Amen.